Von Strafzöllen zum Währungskrieg, titelte gestern die österreichische Zeitung Der Standard in ihrer Online-Ausgabe. In dem Bericht ging es um das G20-Treffen der Finanzminister, das am Wochenende in Buenos Aires stattgefunden hat und bei dem vor allem ein Thema im Mittelpunkt stand: Trump und seine Verbalrabulistik in Sachen Welthandel. Schon jetzt haben die USA chinesische Produkte im Wert von 34 Milliarden Euro mit zusätzlichen Zöllen belegt. Am vergangenen Freitag dann der Paukenschlag. Donald Trump drohte mit Zöllen auf chinesische Einfuhren im Wert von 500 Milliarden Dollar. Auch mit Europa liegt er bekanntermaßen im Clinch. Nach den Einfuhrzöllen auf europäischen Stahl und Aluminium denkt Trump jetzt laut über Autozölle nach. Droht also das Ende der globalen Zusammenarbeit in Handel und Währungsfragen und damit die Rückkehr in den Protektionismus? Am Telefon ist jetzt Stefan Götz-Richter, Chefredakteur von The Globalist, einem täglichen Online-Magazin, das sich mit Fragen der globalen Wirtschaft beschäftigt. Guten Morgen, Herr Richter.
Guten Morgen, Frau Maul.
Herr Richter, wie gefährlich ist das, was wir momentan im bilateralen Verhältnis zwischen den USA und der Volksrepublik China erleben und auch im Verhältnis zwischen den USA und der Europäischen Union?
Da gibt es zwei Sachen auseinanderzuhalten. Mit Blick auf China und deren Ausnutzung der internationalen Politik, Handelspolitik, hat Donald Trump nicht Unrecht. Und er hat da auch ein paar Chancen, weil die Chinesen natürlich riesenviel in die USA exportieren und daher mit Strafzöllen eher das wirklich ein bisschen eliminieren kann. Aber andererseits ist die Frage, wer die Rechnung für die ganzen Sachen zahlt. Und letztlich auch die Hauptfrage, Donald Trump legt sich inzwischen mit allem und jedem an, ja weit über den Zoll- und Währungsbereich hinaus. Und da muss man fragen, ob er irgendwas auf die Bühne bekommt, außer eben Terz mit allen anzulegen. Mhm. Und das ist die Kernfrage im Moment.
Ja, man fragt sich tatsächlich, was reitet Trump? Denn diese Androhung vom vergangenen Freitag zum Beispiel, die ich erwähnt habe und die jetzt in aller Munde ist, das ist ja wirklich eine Maximaldrohung.
Ja, und widerspricht auch dem langjährigen, dekadenlangen Kommand amerikanischer Präsidenten, nicht auf den Währungskurs Bezug zu nehmen. Nun kann man sagen, Trump ist alles anders, also wird er damit Erfolg haben. Nein, denn die amerikanische Wirtschaft läuft erstens besser als die europäische Wirtschaft und zweitens ist die amerikanische Zentralbank auch entschlossen, die Politik des leichten Geldes, die über das letzte Jahrzehnt gegolten hat, mit höheren Zinsen zurückzuführen. Daher gibt es also im Weltfinanzmarkt zwei große Faktoren, weshalb der Dollar nicht per präsidentiellem rhetorischem Dekret zu schwächen ist. Und auch da kann es sein, dass er wieder mal in die Röhre guckt, obwohl es ihm passen würde, den Dollar runterzureden, damit die Amerikaner mehr exportieren können. Aber die wirklichen Kräfte im Weltmarkt gehen wahrscheinlich in eine andere Richtung.
Nun ist ja Trump, Gott sei Dank, muss man sagen, nicht alleine. Also der amerikanische Finanzminister Steven Mnuchin hat am Wochenende in Buenos Aires einen Vorschlag gemacht. Er ist gewissermaßen so ein bisschen zurückgerudert und hat vorgeschlagen, die Handelsbarrieren innerhalb der G7-Staaten fallen zu lassen. Dann wären auch die USA bereit, ein Freihandelsabkommen zu unterzeichnen. Ist das ein gangbarer Weg, ein ernst gemeinter Vorschlag?
Aus deutscher Sicht, Altmaier und andere haben das schon für gut befunden. Nur gelingt es den Amerikanern damit natürlich, den Zwist in die europäische Gemeinschaft hineinzutragen. Denn wenn sie in Frankreich nachfragen, ob man bereit ist, das zu tun, gibt es da ganz andere Zweifel. Denn die haben natürlich auch mit Handelsbilanzüberschüssen, Leistungsbilanzüberschüssen seitens Deutschlands zu kämpfen und sind gar nicht der Meinung, dass man das alles so glattstellen sollte. Aber das wird halt auch wieder in Europa und in Brüssel dann ausgetragen und vor allem zwischen Deutschland und Frankreich. Mhm. Grundsätzlich, wie man das früher nannte, ein TTIP-Light, also eine Variante des transatlantischen Handelsabkommens, was sich nicht auf allerlei Sonder- und Spezialeffekte zugunsten von Konzernen richtet, sondern unnütze Zölle zum Beispiel im Automobilbereich anzugleichen. Das war schon damals sinnvoll, aber zumindest sagen die Franzosen heute nicht, ohne dass sie die Zölle bei Aluminium und Stahl zurücknimmt. Also die sind ein bisschen prinzipiengetriebener, würde ich sagen, als die deutsche Bundesregierung, die ganz normal dann sofort auf Transatlantisches eingeht und alles sofort gut findet. Und da sind die Franzosen wahrscheinlich etwas prinzipienfester.
Also hinsichtlich der EU droht da eher ein Zwist mit diesem Vorschlag. Ja. Wie wird denn wohl China reagieren, wenn die Deeskalation nicht gelingt?
Die Chinesen reden groß her und versuchen sich ja auch zum Zusammenhalter des globalen Systems, des Freihandels zu machen, was natürlich an sich schon eine abgrundtiefe Ironie ist. Aber die Grundtatsache ist, dass die Chinesen eben über 500 Milliarden in die USA exportieren und umgekehrt die Amerikaner nur 150 Milliarden in China verkaufen. Das heißt, die Chinesen haben sehr viel mehr Risiko, dass sie ihre Exportmaschine nicht mehr so wunderschön in die USA absetzen können, was dann wiederum für große Probleme bei der Legitimation der KP Chinas sorgt. Denn die hängt natürlich mit ihrem Rückhalt im Volk ganz entscheidend an Wachstumszahlen und Beschäftigungszahlen. Und an dem Punkt macht Trump ein Zockerspiel, wo er eigentlich sogar gute Karten hat, jedenfalls sehr viel bessere als die Chinesen im Moment mit ihren heroischen Äußerungen das Glauben machen.
Nun hat ja Russland gerade massenhaft US-Staatsanleihen abgestoßen, um damit der amerikanischen Wirtschaft zu schaden und sich gegen die Zollpolitik Trumps zu wehren. Könnte denn die Volksrepublik und vielleicht auch Europa zu einer ähnlichen Maßnahme greifen?
Da muss man unterscheiden. Die Russen haben einfach Sorge wegen verschiedenster Sanktionen, die es wegen ihrer Untaten auf internationaler Ebene gegeben hat, Morden und Ähnlichem, dass sie nicht sich irgendwie den Amerikanern aussetzen wollen bezüglich der Verfügung ihrer Devisenreserven. Da ging es auch nur um 19 Milliarden oder sowas Ähnliches. Das war also kein Riesenbetrag. Bezüglich der Chinesen ginge es um sehr, sehr viel mehr. Das könnte in der Tat zu schweren Verwerfungen in den internationalen Märkten führen. Nur fragt sich natürlich auch, was die Chinesen sonst mit dem Geld machen können, denn der Dollar ist ja nicht umsonst das, was er ist, als eine Park- und Reservewährung, wo man seine ganzen Zahlungen einfach dann nutzen kann, um sie international wieder abzuwickeln. Also das ist nicht so einfach, von wegen die Chinesen verkaufen alles und dann geht in Amerika das auf den Bach runter. Natürlich würden die Zinsen in den USA ein bisschen hochgehen, was unangenehm wäre, aber ob das langfristig im chinesischen Interesse ist, wo der Renminbi zum Beispiel keine alternative Ersatzwährung, Reservewährung ist oder der Euro, das steht sehr zu bezweifeln.
Ja. Herr Richter, wenn wir jetzt mal kurz auf die Psychologie sozusagen blicken, auf die Psychologie Trumps, der macht das alles ja so, Sie haben ja selber lange in den USA gelebt, der Trump macht das ja alles so oder verhält sich in diesen internationalen Handels- und Währungsstreitigkeiten so, weil er den Menschen und ihrem Land, also den US-Bürgern und ihrem Land, ihre Identität, ihre Stärke zurückgeben will. Kommt denn seine Absicht bei den Amerikanern an und spüren die tatsächlich was davon?
Spüren tun sie davon nichts. Es findet alles in den Köpfen statt. Natürlich sind alle Fans von Donald Trump und seine Stammwähler, also etwa 35% der amerikanischen Bevölkerung, begeistert davon. Die sagen ja inzwischen sogar auch, sein Handeln mit Herrn Putin sei genial. Also Dinge, die sonst niemand in den USA nachvollzieht, auch nicht Konservative. Vor allem aber bei der ganzen Zollfrage muss man sich über eines bewusst sein, dass es eben nicht die Ausländer sind, die diese Zölle effektiv zahlen, sondern die jeweiligen Konsumenten. Das heißt, für Amerikaner werden Produktpreise höher. Damit können sie weniger konsumieren. Und wenn ich in den USA eines gelernt habe über meine vielen Jahre, ist, dass Amerikaner abgrundtiefe Verbraucher sind. Sie müssen immer konsumieren, sie müssen immer ihre Kreditkarten einsetzen. Und wenn das dann teurer wird, sagen wir mal 10% teurer, weil die Inputpreise höher werden für die Produkte, die sie kaufen, zum Beispiel mit ausländischem Aluminium, dann wird sie das nicht freuen. Aber die Amerikaner sind nicht besonders geschickt, in ökonomischen Zusammenhängen nachzudenken. Und das wiederum hilft Trump sehr, dass er mit seinen ganzen Spielchen politisch nicht zu sehr in heiße Fahrwasser kommt.
Ja, letzte Frage an Sie, Herr Richter. Welche Entwicklung erwarten Sie? Jean-Claude Juncker wird ja diesen Mittwoch zusammen mit EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström nach Washington reisen. Wie wird es weitergehen? Mit der Bitte um eine kurze Antwort.
Nicht gut, denn es ist ja auch Krieg gegen Europa angesagt über den ehemaligen Trumpschen Berater Bannon. Ich glaube, der will die Europäer vorführen und hat wenig Neigung für irgendwelche diplomatischen Handeleien.
Sagt Stefan Götz-Richter, Chefredakteur von The Globalist, einem täglichen Wirtschafts-Online-Magazin. Herr Richter, ich danke Ihnen recht herzlich für das Gespräch.
Schönen Dank, Frau Mahl. Wiederhören.